Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit einem Mann, der vor wenigen Tagen noch vor mehr als 40.000 Zuschauern mit Diego, Naldo und Julio César im Weserstadion auf dem Rasen gestanden ist, der 2 Jahre beim VfB Oldenburg gespielt hat und der inzwischen wieder mit dem W auf dem Trikot aufläuft, der aber trotz seines grünen Herzens eine blaue Verbundenheit aufgebaut hat, die in einer Torwartschule in und um Oldenburg gemündet ist, bei der auch mehrere aktuelle VfBer dabei sind. Hallo Sebastian Mielitz.
Hallo Lars, ich grüße dich.
Bevor wir nun richtig durchstarten, möchte ich euch noch unseren Werbepartner für diese Folge vorstellen. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Rheinumschlag. Der Oldenburger Hafen sucht Anpacker. Du stehst auf Technik, große Maschinen und packst gerne mit an? Dann bewirb dich für Jobs im Hafenbetrieb, auch als Quereinsteiger. Arbeiten im Team, richtig was bewegen und dabei viel Spaß bei der Arbeit. Klingt nach deinem Ding? Dann klick auf reinumschlag.de und bewirb dich jetzt. Reinumschlag, dein neuer Job wartet im Oldenburger Hafen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und damit kommen wir nun zurück zum VfB. Miele, ich glaube, ich darf Miele sagen im lockeren Gespräch. Schön, dass du da bist. Wir müssen sprechen über deine Zeit beim VfB, über deine Zeit bei Werder. Für alle Fans und Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts. Heute geht es vielleicht etwas weniger, wobei natürlich auch um das tagesaktuelle Geschehen. Der VfB hat mit einem 5-2-1 Heimsieg gegen Weiche Flensburg einen weiteren wichtigen Schritt im Abstiegskampf gemacht. Aber wir haben einfach viele Verbundenheiten mit dir, Sebastian, und wir wollen auch über deine Torwartschule reden. So haben wir viel zu besprechen. Wir starten, und du hast gesagt, du hast schon das ein oder andere Mal reingehört, mit einem Klassiker. Entweder-oder-Fragen.
Ich bin gespannt.
Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Du weißt es, wenn du schon gehört hast, es ist eine Mischung aus privaten und sportlichen Fragen. Lieber nie wieder Internet oder nie wieder Fernsehen?
Nie wieder Fernsehen.
Künftiger Nationaltorwart, Marc-André Ter Stegen oder Oliver Baumann?
Marc-André Ter Stegen.
Hast du mit Oliver Baumann, kurze Randfrage, war in deiner Zeit beim SC Freiburg auch schon noch da oder seid ihr aneinander vorbei?
Oliver Baumann ist zu Hoffenheim gewechselt Ich bin zum SC Freiburg gewechselt. Wir haben uns damals, als ich zur Vertragsverhandlung in Freiburg war, sind wir durch die Stadt gegangen mit meiner Frau und es war ja alles noch sehr anonym und auf einmal läuft uns Oliver Baumann über den Weg.
Oh, okay. Schöne Situation.
Da haben wir die Speisekarte vom Restaurant mal kurz ins Gesicht geschlagen. Ja.
Schöne Anekdote, ja. Mit der Familie, in den Freizeitpark oder in den Zoo?
Freizeitpark.
Was war besonderer? Debüt in der Bundesliga 2009 gegen den 1. FC Köln oder Debüt in der Champions League 2010 bei Twente Enschede?
Debüt in der Bundesliga.
Einfach, weil es der Alltag ist.
Ja, weil es mein erstes Bundesligaspiel war. Es war ja nicht mein erstes Spiel für die Profimannschaft. Das Spiel war ja davor, 3 Tage davor in der Euroleague, habe ich ja debütiert gegen Nacional Funchal. Deshalb die beiden Spiele, Nacional Funchal und Bundesliga-Debüt, das waren so ja mit die Highlights in den ersten Jahren. Ja.
Übrigens 0-0 gegen den 1. FC Köln als Torwart, also scheinbar nicht so viel falsch gemacht damals.
Ja, und Lukas Podolski hat noch bei Köln gespielt, also schon alles ein bisschen länger her.
Hat er dir die Hände warm geschossen?
Ich weiß gar nicht mehr, ob er geschossen hat, aber ich weiß noch, ich habe einen guten Ball von Milivoj Novakovic, den damaligen Stürmer, gehalten. Und das war schon, ja, vor 50.000 als 20-Jähriger war das schon ja ein atemberaubendes Gefühl.
Wir kommen da später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Strandurlaub oder Skiurlaub?
Beides.
Was war schöner? Pokalsieger 2009 mit Werder Bremen ohne einen eigenen Einsatz? Oder dänischer Pokalsieger 2020 mit, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Sønderjyske und als Stammtorwart?
Muss ich ganz klar sagen, der dänische Pokalsieg mit Sønderjyske, weil ich einfach ja mitgewirkt habe, fast alle Spiele gemacht habe, Pokalfinale gespielt. Bei Werder war ich glaube, 2-3 Mal im Kader in der Pokalsaison und ja.
War das mit Sønderjyske, war auch eher tendenziell überraschend, oder?
Den Pokal zu gewinnen? Es war überraschend. Es war zu Corona-Zeiten. Wir haben gegen Aalborg BK gespielt. Eigentlich, ja, wir der krasse Außenseiter und haben das, ja, Pokalfinale damals schon wieder mit Fans. Also es waren, ich glaube, wir haben in Esbjerg gespielt vor 3500 Fans und das Spiel war auch dann mitten im Spiel lange unterbrochen, weil die Aalborg-Fans sich alle auf den Haufen gestellt haben und es aber nicht erlaubt war, sondern man Mindestabstand halten musste. Und dann haben die dänischen Polizisten die Aalborg-Fans quasi aus dem Stadion geführt. Deshalb war das Spiel, glaube ich, 20 oder 30 Minuten unterbrochen und am Ende haben wir 2-0 gewonnen.
Wieder zu 0. Dann verstehe ich das. Grünkohl oder Spreewälder Gurken?
Ganz klar Grünkohl.
Du kommst aus der Nähe von Brandenburg, um kurz die Frage aufzulösen. Es gibt ja einmal im Jahr das Hallenturnier der Traditionsmannschaften im Januar. Künftig im Tor, bei Werder Bremen oder dem VfB Oldenburg? Du darfst ehrlich antworten, sage ich dann immer.
Die Antwort lasse ich mir noch offen.
Aber könntest du dir vorstellen, da mal mitzuspielen?
Ja, definitiv, klar. Ich habe bei beiden Vereinen gespielt und ich glaube, der Papa von Pascal Richter betreut die Mannschaft, der hat mich auch schon mal angefragt, aber da lasse ich mir natürlich alles offen.
Wo war es schöner zu leben? In Freiburg oder in Sonderjyske nochmal der dänische Schlenker? Weil Freiburg natürlich auch sehr schön ist.
Auch eine sehr schwierige Frage, kann ich nicht mit entweder oder beantworten, weil in Freiburg ist mein Sohn geboren. Deshalb da haben wir da eine sehr, sehr starke Verbindung und haben uns da auch sehr wohl gefühlt. Und in Sonderjyske muss man vielleicht nochmal revidieren. Wir haben in Deutschland gewohnt.
Ah, okay.
In Glücksburg, in der Nähe von Flensburg und hatten da auch eine sehr, sehr schöne Zeit, weil in Flensburg ist meine Tochter geboren oder unsere Tochter geboren. Deshalb kann ich die Frage nicht mit entweder oder beantworten.
Als letztes ein Klassiker, wenn du schon mal reingehört hast, wirst du ihn kennen. Welchen Sportler oder welche Sportlerin? Das muss nicht aus dem Fußballbereich kommen, kann aber natürlich, würdest du gerne mal persönlich treffen.
Muss ich beim Fußball bleiben, würde ich gerne mal Oliver Kahn treffen.
Oh ja. Einfach. Klar, erstmal natürlich die Torwartverbundenheit, sonst noch ein Grund?
Nein, er war damals einer meiner Idolen. Es war Oliver Kahn, es war Oliver Reck, es war Frank Rost, die Torhüter vom Werder Bremen damals. Und Oliver Reck hatte ich bei mir im Kinderzimmer hängen. Oliver Kahn genauso. Deshalb eher die Torhüter-Schiene.
Ja, auf jeden Fall ja auch ein Typ, bei dem man, glaube ich, ja, der aneckte, bei dem man aber wahrscheinlich auch sehr viel mitnehmen und erfahren kann, wenn man mit ihm mal persönlich spricht, ja.
Ja, das glaube ich definitiv, ja.
Wir haben viel zu besprechen. Wir wollen natürlich ein bisschen über deine Karriere sprechen und damit fange ich auch an. Wir wollen es aber auch nicht ausufernd machen. Du bist in der B-Jugend, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Jugend von Energie Cottbus zu Werder Bremen gewechselt und seitdem hast du 7 Jahre für den Verein gespielt. Ist das noch heute dein Herzensverein sozusagen oder wie würdest du es beschreiben? Weil es der Verein ist, wo du halt am längsten gespielt hast.
7 Jahre ist nicht ganz richtig. Ich war 9 Jahre bei Werder Bremen, bevor ich da gewechselt bin. Das war von 2005 bis 2014.
Ach, guck, ich habe 2005, ich habe 2007 hier stehen. Aber gut, dafür sind Fehler da. Im Podcast darf man das mal machen.
Das ist nicht so schlimm. Nein, ist schon, muss ich gestehen. Ich war als Kind Werder-Fan, bin es immer noch. Und deshalb muss ich da auch nichts verhehlen.
Wir haben es kurz angerissen. Du bist dann relativ schnell in jungen Jahren wirklich schon mittendrin im Profi-Business-Geschäft gewesen. Tim Wiese war damals noch die Nummer 1. Ich glaube, Christian Vander, heutiger Torwarttrainer, war auch noch mit im Torwart-Trio und du warst dabei, wenn ich mich nicht irre. Wie hast du den Schritt damals als Jugendtorwart auf diese große Bühne erlebt? Weil klar, es hat ein bisschen gedauert, bis du dann wirklich gespielt hast, aber du warst schon noch sehr jung.
Ja, vielleicht muss ich da auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Ich hatte in der Jugend bei Werder keine einfache Situation. Ich bin als Internatstorwart gekommen und normalerweise war das so, dass die Internatsspieler auch spielen müssen. Ja, bei mir war das nicht so.
Ah, okay. Das ist unüblich, dass jemand, also wenn ich das so sagen darf, im Jugendbereich nicht spielt und dann doch so eine Laufbahn dann einnimmt.
Genau, hab in der U17 die meiste Zeit auf der Bank gesessen. Mhm. Hab dann natürlich auch mit mir, ja, klar, gehadert. Hab dann oft bei dem damaligen Nachwuchsleistungschef Uwe Hartgen im Büro gesessen. Er war auch Diplompsychologe und haben dann auch natürlich die Situation analysiert und haben uns dann auch versucht, der Situation anzupassen und einfach auch das Beste daraus zu machen und haben dann da auch so ein ja, so ein Credo damals entwickelt. Ich bin noch da. Das war damals ein ganz harter, oder mein Slogan, an dem ich mich gehalten habe. Und dann ging das auch relativ, relativ steil dann auch bergauf. Aber man muss natürlich auch sagen, dass ich auch zu richtigen Zeitpunkt, auch am richtigen Ort, auch mit dem nötigen Glück, das man einfach auch braucht, um Fußballprofi zu werden, ausgestattet war. Ich habe viel von Verletzungen profitiert. Das ging bei der U23 schon los. Da hat sich der damalige Torwart Nico Pellertz den Mittelfuß gebrochen und ich durfte dann schon als A-Jugendlicher in der damaligen Regionalliga, als es noch keine dritte Liga gab, debütieren. Hab dann dort die gesamte Rückrunde gespielt. Wir sind dann als, ich glaube, Dritter oder Vierter in die neu gegründete dritte Liga aufgestiegen. Und so ging es dann eigentlich sukzessive weiter nach oben, auch wieder durch Verletzungen. Nico Pellertz verletzt, Christian van der Lange ausgefallen und auf einmal war ich auch bei den Profis dabei. Und so ging es dann immer weiter und habe dann natürlich aber auch zur richtigen Zeit meine Leistung abrufen können. Und das war mein großes Plus.
Ich würde gerne einen kleinen Schritt noch zurück, bevor wir da weitermachen. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Du bist, ja, wenn du sagst B-Jugend, 17 Jahre alt gewesen, kamst damals frisch hierher aus dem Norden. Und es klappt irgendwie alles nicht so, wie es so klappen soll. Was hat das mit dir privat gemacht? Wie geht man damit um? War das eine schwierige Zeit oder bist du jemand, der dann einfach sagt, ich mache hier weiter, also ich mache mein Ding, ich bringe meine Leistung. Ist man schon so reif in dem Alter, das einfach so machen zu können?
Ich hatte vielleicht einen kleinen Vorteil. Ich bin schon mit 13 Jahren aufs Internat gegangen, zu Energie Cottbus, auf die Lausitzer Sportschule und hatte dadurch vielleicht schon die Erfahrung, wie es ist, alleine zu sein, weg von den Eltern, bestimmte Drucksituationen zu durchleben und das hat mir dann auch in der Phase sehr geholfen und der damalige Nachwuchsleistungschef vor Uwe Hartgen, Wolf Werner, hat dann immer zu uns gesagt, also ich habe im Internat gewohnt im Weserstadion und ich habe jeden Tag, wenn ich durch meine Tür gegangen bin, konnte ich ins Weserstadion gucken und das, was uns Wolf Werner immer mit auf die Fahne geschrieben hat, ihr wisst jeden Morgen, wo ihr hin wollt.
Ja, ja.
Daran habe ich mich natürlich auch geklammert und das war auch jeden Tag meine Motivation.
Dann wieder den Schritt nach vorne. Du bist dann ja erstmal natürlich Nummer 2, Nummer 3 im Profikader gewesen. Dann kam dann irgendwann der inzwischen fast legendäre Wechsel von Tim Wiese zu Werder, zur TSG Hoffenheim. Und es ging weiter nach oben. In der Saison 2012, 2013 warst du dann wirklich Stammtorwart. Hast deine Chance also genutzt. Ist das für dich im Nachhinein so die größte Saison deiner Karriere gewesen?
Man muss schon sagen, ich war dort dann halt am Höhepunkt.
Ja.
Mit, wie alt war ich? 23, 24. Vielleicht jetzt im Nachhinein gesehen, vielleicht 2, 3 Jahre zu früh.
Mhm.
So würde ich das jetzt bewerten. Aber Thomas Schaaf und Klaus Allofs haben mir damals die Möglichkeit gegeben und auch das Vertrauen geschenkt, bei meinem Verein die Nummer 1 zu sein. Und man hat damals auch einen Nationaltorwart mit Tim Wiese Richtung Hoffenheim ziehen lassen, um mir die Möglichkeit zu geben. Und die Möglichkeit wollte ich einfach nutzen. Und habe auch jeden Tag das Vertrauen vom Trainerteam Thomas Schaaf, auch meinem Torwarttrainer Michael Kraft gespürt. Und das konnte ich, glaube ich, im ersten Jahr auch gut umsetzen.
Wie es dann so ist im Profi-Business, gehört dann die Schattenseite dazu. Ich habe es mir rausgesucht. Im Januar 2014 hast du dann letztlich deinen Stammplatz an Raphael Wolf verloren. Ich glaube, es war auch eine Verletzung kurzzeitig mit dabei. Oder auf jeden Fall gab es dann den Wechsel. Das ist natürlich hart dann in dem Moment. Ich habe auch natürlich ein bisschen recherchiert. Ich habe gelesen, dass du damals zwar natürlich gut mit der Situation umgegangen bist, aber schon gesagt hast, dass du es nicht so richtig verstehst in dem Moment.
Ja, ich glaube, mit der Situation könnte man ein ganzes Buch füllen. Das war damals schon sehr schwer für mich, weil ich davor die Spiele eigentlich sehr gut bestritten habe. Wir sind auch gut in die Saison gestartet mit 2 Siegen und habe mich dann auch sehr stabilisiert. In der Saison hatte dann ein, zwei, die man halt als junger Torwart hat, Wackler im Spiel und das mediale Interesse natürlich in Bremen nach Tim Wiese, der Torwart zu sein, der ist natürlich enorm und wurde natürlich auch immer wieder gerne von den Boulevardmedien aufgegriffen und.
Dieser Rucksack war schon schwer, ne? Also wer das damals verfolgt hat, es war immer wieder die Diskussion, wer kann Tim Wiese ersetzen? Die Fußstapfen oder in dem Fall die Handstapfen waren schon groß.
Ja, es war schon immens, muss man sagen. Und wie ich es vorhin auch schon angedeutet hatte, ich glaube, es kam einfach für mich 2, 3 Jahre zu früh.
Ja.
das war einfach, wenn das 2, 3 Jahre später gekommen wäre, wäre ich reifer gewesen, hätte einige Situationen anders angegangen, aber ich bin mit mir im Reinen und das ist, so wie es alles jetzt gelaufen ist, ist es auch okay.
Absolut. Dann machen wir die folgenden Jahre jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf, damit wir nicht zu sehr, du warst dann ein Jahr beim SC Freiburg, warst da aber auch die Nummer 2, bis zu Greuther Fürth gewechselt, hast dort gespielt, bist dann 3 Jahre halt eben in Dänemark gewesen. Wie kamst du eigentlich nach Dänemark? Ist ja jetzt nicht so der ganz klassische Schritt. 2017 bis 2020 warst du bei Sonderjyske. Spreche ich es eigentlich richtig aus?
Sonderjyske, ja. Okay. Völlig korrekt. Viele können den Namen nicht aussprechen, aber du machst das sehr gut.
Kollege erinnert mich gerade an Jysk hier, das Möbelunternehmen. Habe ich gedacht, okay, so spreche ich es mal aus.
Ja, das ist auch so völlig richtig, ja. Wie kam es damals dazu? Da kann ich vielleicht auch eine kleine Anekdote an dem Rand erwähnen. Ich war damals eine Woche im Probetraining, habe mir das Ganze damals eine Woche komplett angeguckt, um einfach auch, ja, ein Bild von dem Verein, von den Menschen im Verein, einfach von der Region zu bekommen. Und mir hat das sehr gut gefallen. Auch die Nähe nach Flensburg, Deutschland war nicht verkehrt. Und dann waren wir damals auf dem Weg zur Vertragsunterschrift. Nach Haddersleben heißt der Ort, Sonderjyske heißt nur der Verein. Und wir waren auf der A7 von Hamburg nach Flensburg. Und dann hat mich aber der damalige Manager von Holstein Kiel, Ralf Becker, angerufen. Mhm. Kiel zu der Zeit, Werk ist gerade aufgestiegen von der 3. in die 2. Liga und haben mir auf der Autobahn quasi ein Vertragsangebot gemacht.
Spannend.
Das war sehr spannend. Und dann habe ich den Ralf Becker aber erzählt, Herr Becker, ich bin gerade auf der A7 Richtung Dänemark zur Vertragsunterschrift. Ich muss mich jetzt entscheiden, entweder fahre ich rechts ab Richtung Kiel oder ich fahre geradeaus Richtung Flensburg.
Ja.
Dann hatte mir Kiel aber damals nur einen Jahresvertrag plus Option angeboten und ich wusste als Torhüter, wenn du mit einem Verein aufsteigst, wirst du meistens auch spielen und so wusste ich natürlich, dass der Torwart in Kiel wahrscheinlich auch erstmal die Saison starten wird und ich aber einfach spielen wollte. Und die Gegebenheiten in Dänemark waren einfach gegeben und so habe ich mich dann damals für Sonderjyske entschieden.
Bist ja auch 3 Jahre geblieben, von daher war es eine Zeit, die du auf jeden Fall dort genossen hast, ne?
Im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, war es die erfolgreichste Zeit als Fußballer.
Ja.
Weil ich dort einfach über 100 Spiele gemacht habe. Wir sind dänischer Pokalsieger geworden, haben etwas Historisches für den Verein geschafft.
War das der erste Pokalsieg für den Verein?
Oder? War der erste Pokalsieg für den Verein, genau. Verbunden mit den Playoff-Spielen für die Europa League. Aber dann bin ich ja gewechselt.
Ja, ja. Ich hatte gerade direkt die Anschlussfrage im Kopf, wie die große Pokalparty war, aber du hast ja gerade gesagt, da war natürlich schon auch noch die Corona-Zeit. So groß wird es nicht gewesen sein.
Ja, ich sag mal so, in Dänemark war das alles ein bisschen lockerer. Also wir haben schon gefeiert und es war eigentlich eine sehr, sehr, man muss sagen, die Dänen können sehr gut feiern. Das ist ein sehr, sehr...
Kann ich mir vorstellen,
ja. Sehr aufgeschlossenes, sehr zuvorkommendes Völkchen. Also wir als Familie und auch ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und ja, fahren auch noch gerne immer wieder hin in den Urlaub.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Es folgten 2 Jahre bei Viktoria Köln, eine kurze Zwischenstation nochmal beim FC Helsingør. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, sondern dann kam 2022 der Wechsel zum VfB, zur 3. Liga, zur Aufstiegssaison. Ja, da muss ich natürlich auch fragen.
Vielleicht muss ich dich da nochmal unterbrechen. Vielleicht müssen wir auf Helsingør doch nochmal eingehen.
Ja, okay, gerne.
Weil sonst wäre ich nie zum VfB Oldenburg gekommen.
Ja, okay, das war ja meine Frage. Wie ist es denn jetzt zum Wechsel zum VfB gekommen? Oder der Kontakt. Aber ja, erzähl.
Ich hatte mich damals bei Viktoria Köln am Syndesmoseband verletzt. Bin ja 3, 4 Monate ausgefallen und mein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, bei Helsingør, Zweitligist in Dänemark, Tabellenführer, ja, wieder Fußball zu spielen, weil sie unbedingt einen Torwart gesucht haben, der die Liga kennt, der das Format hat, mit ihnen aufzusteigen. Und dann haben sie mir auch einen langfristigen Vertrag geboten und ich habe den damals dann auch angenommen mit der Option, falls wir nicht aufsteigen, darf ich entscheiden, ob ich da bleiben möchte oder nicht.
Ah, okay.
Ja, wie gesagt, wir hatten, bevor die Aufstiegsrunde begonnen hatte, 11 Punkte Vorsprung. In Dänemark ist das System ja alles ein bisschen anders, hatten 11 Punkte Vorsprung. Ja, wie man jetzt sehen kann, sind wir nicht aufgestiegen, sonst wäre ich nie zum VfB Oldenburg gewechselt. Genau, ich hatte dann die Klausel im Vertrag und dann kam der Kontakt zu Sebastian Schachten zustande, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ja, Oldenburg-Bremen war jetzt nicht so weit weg.
Das ist korrekt.
Die Schwiegereltern wohnen auch in der Umgebung.
Ja, das ging dann aber wahrscheinlich über einen Berater oder wie hat Sebastian, weil so, ich sag mal so, du bist da irgendwo in Dänemark unterwegs, da muss man als VfB, als Sebastian Schacht noch erstmal drauf kommen. Ich frage mal bei Sebastian Mielitz an. Klar, es gibt natürlich irgendwo diese Bremen-Werder-Verbundenheit, da sind ja gute Kontakte.
Ich habe mit Sebastian früher noch bei den Werder U23.
Aha.
Bei der Werder U23 zusammengespielt.
Jetzt wird ein Schuh draus. Das hatte ich nicht auf dem Zettel.
Genau. Genauso wie mit Frank Löning, mit dem Co-Trainer auch noch zusammen. Also deshalb gab es da schon eine Verbindung. Und ja, dann sind wir damals auch, ich glaube, offensiv auf den VfB zugegangen, weil es denn die Entscheidung ging, wieder zurück in die Heimat oder wir wandern auch aus nach Dänemark. Aber weil ich das durch die vielen Umzüge auch gesehen habe, was das mit den Kindern macht, jedes Mal die Freunde aufzugeben, habe ich mich halt für den Schritt entschieden, zurück in die Heimat. Und da kam natürlich der Aufstieg des VfB in die dritte Liga natürlich sehr gut und hat mich auch sehr gefreut.
Da will ich einhaken. Für Oldenburg natürlich damals ein Riesending gewesen. Erstmals nach 25 Jahren endlich wieder zurück im Profifußball. Als du hier angekommen bist, wie hast du so den Verein wahrgenommen? Was ist dir vielleicht positiv aufgefallen? Wo hast du gedacht, du kamst aus sehr professionellen Verhältnissen. Oh, hier ist aber noch ordentlich Nachholbedarf nach so vielen Jahren.
Wie du gesagt hast, ich hatte vorher sehr, sehr viele moderne Clubs, sehr viel gut strukturierte, mit guter Infrastruktur. Das war beim VfB jetzt nicht so in dem Maßen vorhanden, wie ich das gewohnt habe oder gewohnt war.
Ja.
Deshalb war es natürlich erstmal, ich musste erstmal ankommen,
ganz klar.
Aber wie gesagt, die Menschen im VfB, der Verein an sich, hat mich damals super aufgenommen. Und ich habe auch in der Zeit gemerkt, was der VfB eigentlich für ein schlafender Riese ist. Das haben wir in der dritten Liga, glaube ich, gesehen, was da für ein Support von den Fans und auch von den Sponsoren möglich ist. Und deshalb muss der VfB eigentlich über kurz, über lang, muss er wieder in den bezahlten Fußball. Und ich hoffe, dass das auch durch das neue Stadion irgendwann der Fall sein wird.
Das hören wir doch alle gerne. Jetzt kommt natürlich die Frage, die ich dir, glaube ich, damals schon mal im Talk gestellt habe. Wir hatten damals so einen TV-Talk, der einmal im Monat, da warst du auch mal zu Gast. Der große Klassiker, du bist angekommen und Trainer Dario Fossi hat quasi so eine Art Torwartrotation in der dritten Liga, zumindest in der Hinrunde spielen lassen. Pelle Böving und du sind ja immer mal wieder gewechselt. Das wirst du auch so nicht gekannt haben, weil in den meisten Vereinen gibt's eine klare Nummer eins. Wie war das für dich?
Ja, es war schon ungewohnt. Das ist ja ganz klar. Ich bin auch mit der Prämisse gekommen, als Stammtorwart hier zu spielen. Und wenn du dann natürlich die Info bekommst, okay, der Trainer entscheidet das von Woche zu Woche, je nach Anforderungsprofil, dann ist das natürlich auch erstmal, wo du als Spieler überlegst, komme ich damit klar? Mhm. Aber ich bin da eigentlich ganz gut mit klargekommen, weil ich war schon in einem gewissen Alter, ich konnte das gut einordnen. Ich glaube, für Pelle war es schwieriger als für mich.
Ja, war natürlich vorher der klare Stammtorwart in der Aufstiegssaison.
Genau, aber ich glaube, wie wir das beide denn nachher auch gemeistert haben, war das, glaube ich, ganz gut.
Ist das zwischen euch ein großes Thema gewesen oder unterstützt man sich ohnehin als Torwart-Duo? Letztlich bringt jeder seine Leistung. Ihr seid nicht Schulter an Schulter, sag ich mal, auf dem Platz und duelliert euch im Training, wenn es mal um eine Position geht, sondern ihr steht halt, auf dem Trainingsplatz zumindest in knapp 100 Meter Entfernung, je nach Spielform, aber war das ein Thema zwischen euch? Habt ihr euch drüber unterhalten oder ist es einfach so Business, dass man einfach ganz normal weitermacht?
Ich muss sagen, Pelle und ich hatten eigentlich immer ein sehr offenes Verhältnis zueinander, haben eigentlich viel miteinander gesprochen und ich habe mich eigentlich auch in der Rolle gesehen. Er war ja noch relativ junger Torwart und ich habe mich da eigentlich immer gesehen, ihn auch mit zu unterstützen. Und das haben wir gut hinbekommen und als oberstes Ziel stand ja, wir wollen in der dritten Liga bleiben.
Ja.
Egal wie, und deshalb haben wir uns da beide mit gut arrangiert. Pelle wollte das dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr und ist dann auch zum Paderborn gewechselt.
Genau. Pelle ist dann in der Winterpause zum SC Paderborn gewechselt. Daraufhin hat der VfB Felix Dornebusch verpflichtet und du hast dich dann Anfang des neuen Jahres, glaube ich, korrigiere mich, am Knie erstmal verletzt.
Nee, das war das Jahr danach.
Dann gehen wir normal in die Rückrunde der dritten Liga, aber der Trainerwechsel kam natürlich dann irgendwann von Dario zu Fuad Kilic. Genau, du warst erstmal dann im Tor, glaube ich, auch ein paar Spiele lang und in der Endphase war dann wiederum Felix Dornebusch im Tor, ne?
Genau, die ersten Spiele mit Fuad haben wir, glaube ich, auch alle gewonnen.
Ja.
Wenn ich mich zurückerinnere,
genau. Ja, das war das 2-1 gegen Dortmund, glaube ich, in Hannover und dann in Bayreuth
im Tor, genau. Genau. Und dann haben wir, glaube ich, ein Spiel gegen Aue gespielt, wo ich einen Elfmeter verursacht habe und.
Ja, ich erinnere mich.
Das wurde mir irgendwie sehr persönlich genommen und so kam es dann irgendwann zum Torwartwechsel, ja.
Genau, Torwartwechsel, gutes Stichwort. Du warst dann nämlich wieder die Nummer 1 zur neuen Regionalliga-Saison unter Benjamin Duda, hast da erstmal alle Spiele gemacht. Das war dein zweites Jahr in Oldenburg. Und da wiederum kam es dann eben auch in der zweiten Jahreshälfte nach der gerade beschriebenen Knieverletzung auch zum Torwartwechsel, dass dann Johnny im Tor stand. Wie würdest du denn so deine sportlich, die zwei Jahre beim VfB zusammenfassen? Vollumfänglich sportlich zufrieden wirst du nicht gewesen sein, aber du hast gerade gesagt, du hattest trotzdem so im Verein eine gute Zeit.
Man muss ja auch sagen, ich bin nach dem Abstieg, bin ich ja auch beim VfB geblieben.
Ja.
Hier kann ich sagen, ich hatte auch die Möglichkeit, woanders nochmal hinzuwechseln, habe mich aber bewusst auch für den Weg entschieden.
Erzählst du wohin?
Ich hätte zurück nach Dänemark auf jeden Fall gehen können. Die Möglichkeit bestand. Ich hätte auch zurück in die dritte Liga auch noch wechseln können. Die Möglichkeit bestand auch. Aber ich habe mich damals dann auch bewusst für den Schritt VfB entschieden und wollte das auch mitprägen. Also ich war jetzt nicht, okay, nach dem Abstieg, ja, jetzt haue ich hier alles wieder in den Sack. Nein, ich habe schon gesehen, was beim VfB möglich ist und wollte da einfach auch mithelfen mit meiner Expertise, auch mit meiner Erfahrung, einfach den Verein Stück für Stück weiter voranzubringen. Das ging auch schon in der Drittligasaison los, als kein Kraftraum vorhanden war und ich zu Sebastian gesagt habe, Sebastian, wir müssen hier irgendwas machen und dann wurden halt Geräte organisiert. Wir haben den Fitnessraum, der jetzt abgerissen wurde, ausgestattet. Also das waren ja auch Fortschritte, die zu sehen waren.
Da sind wir beim Thema Strukturen, ja.
Genau, also Strukturen haben sich schon entwickelt und da wollte ich einfach auch ein Teil weiter sein. Natürlich auch der Kinder wegen, weil ich nicht mehr umziehen wollte, aber natürlich auch für das Projekt VfB Oldenburg.
Genau, ihr lebt inzwischen in Hude, das darf ich glaube ich sagen, mit der Familie. Das heißt, du bist hier ja auch ja in der Region inzwischen sehr tief verwurzelt. Wie war denn deine Rolle dann, sag ich mal, ich nenne es jetzt mal gerade in der letzten Halbserie, die du beim VfB warst, Januar bis Sommer 2024. Da warst du verletzt und dann eben zweiter Torwart hinter Johnny Peitzmeier. Was hast du da so für eine Rolle eingenommen? Warst du da schon so ein bisschen dieser spielende Torwarttrainer, der du heute auch bist, oder wie hast du dich so verhalten im Team?
Ja, wenn wir ehrlich sind, war ich eigentlich die ganze Zeit beim VfB Torwarttrainer.
Okay.
Weil unter Dario war es noch nicht so, weil da hatte Yannick Torabian, da haben wir ja immer auch um 16 Uhr trainiert. Mhm. Da war es noch möglich, weil Zorro ja auch hauptberuflich noch woanders tätig war und der auch immer erst ab 16 Uhr konnte. Und unter dem Trainerwechsel dann zu Fuad wollte ja dann gerne auch ja unter Profibedingungen trainieren. Das heißt, morgens um 10 und nachmittags um 14 Uhr. Das passte natürlich mit dem Torwarttrainer nicht zusammen.
Das ist eine Umstellung.
Wenn er erst ab 16 Uhr kann. Und so wurde ich eigentlich, ja, muss man sagen, so habe ich mich eigentlich auch selbst trainiert.
Ah ja, okay.
Genau. Und habe auch so die anderen Torhüter mit durchs Training geleitet.
Ja.
Dass es natürlich denn nicht ganz so einfach ist, auch in der Drittligasaison unter schwierigen Bedingungen, sich selbst ja, zu trainieren und dann auch den anderen, der eigentlich gar keinen Bock hat, weil ich spiele, mit durchs Training zu leiten, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Und
ja,
als dann der Wechsel kam zu Felix Dornebusch, habe ich es ja trotzdem weitergeleitet.
Okay.
Deshalb, also ich habe mich da immer mit der Situation arrangiert und habe immer gesehen, was ist das Beste für die Mannschaft, damit wir in der dritten Liga bleiben. Das ging dann natürlich auch in der Regionalliga-Saison auch los. Ich habe ja dann gespielt.
Ja.
Genau, und das war für Johnny natürlich auch nicht einfach. Ich mache das Torwarttraining und ich spiele auch noch. Und Johnny muss trotzdem die Motivation haben, okay, ich muss den trotzdem jeden Tag zeigen, dass ich ins Tor will.
Der ja auch gerade frisch nach Oldenburg kam. Das heißt, du kommst in einen neuen Verein und hast irgendwie einen Torwart vor dir, der dich trainiert und gleichzeitig im Tor steht. Das ist schon eine schwierige Situation.
Das war schon eine sehr schwierige Situation, genau. Ja. Und trotzdem haben wir es irgendwie hinbekommen.
offensichtlich habt ihr da auf jeden Fall einen guten Kontakt aufgebaut, weil er ist, und da kommen wir gleich noch zu, auch Teil der Torwartschule, die du inzwischen gegründet hast, ne?
Genau, genau. Aber dann kam es ja auch irgendwann wieder, dass wir das Training so angepasst haben, dass Zorro auch wieder Zeit ja. hatte. Und dann ging das auch wieder in geregelten Bahnen. Aber ich habe schon, ja, sagen wir so, viel Torwarttraining gemacht oder gegeben.
Das ist natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich der Ursprung des Wechsels zurück zu Werder. Du bist jetzt bei Werder 2, ja, du bist der zweite Torwart, aber der Wechsel ist, glaube ich, auch so, also es ist die Idee des Wechsels gewesen, dass du als erfahrener Torwart die Talente, die ja nun mal überall rumrennen bei Werder, unterstützt. Ne? Also ich glaube, es ist in dem Fall, aber korrigiere mich gerne, ich meine es so gelesen zu haben, schon so auch der Plan gewesen, dass du jetzt nicht unbedingt mehr da im Tor stehst als Nummer 1.
Nein, definitiv nicht. Also die Stellenbeschreibung ist quasi eine Hybridstelle, würde ich die jetzt mal nennen, zwischen aktiver Spieler in der U23 als erfahrener Spieler in der U23 und gleichzeitig Tätigkeit als Torwarttrainer im Jugendbereich.
Ah, du hast mehrere Mannschaften, die du im Jugendbereich coachst.
Genau, hauptsächlich bin ich für die U15-Torhüter zuständig, okay. Aber habe dann auch manchmal die U14-Torhüter oder die U16-Torhüter mit bei mir im Training.
Und bei der U23, machst du da auch das Training oder habt ihr da nochmal einen extra Torwarttrainer?
Nee, da haben wir.
Da habt ihr nochmal einen extra
Torwarttrainer, genau.
Okay. Das hört sich ja so an, als ob du in diesem Bereich durchaus auch künftig weiterarbeiten könntest oder Lust darauf hast. Was ist denn, wenn Christian Fander bei den Profis irgendwann mal keine Lust mehr hat? Bei den Werder-Profis, um für die zu erklären, die den Namen vielleicht nicht kennen, langjähriger Torwarttrainer der Werder-Profis.
Ah, ich glaube, Christian Pfann hat noch viele, viele Jahre Lust. Ist schon lange da, ja. Für mich ist es erstmal wichtig, so die ersten Schritte auch in einem LZ zu sehen, wie sind dort die Strukturen, wie läuft da alles ab. Da habe ich bis jetzt schon sehr, sehr viele Einflüsse mitbekommen und auch schon sehr viel gelernt in dem Sinne, wie strukturiert man sein Training, wie dokumentiert man auch sein Training. Also das ist auch alles sehr, sehr, sehr spannend und bin auch jetzt gerade dabei. Ich habe mich heute für die Torwarttrainer B-Lizenz angemeldet. Das sind so die nächsten Schritte, die ich dann auch in der Richtung gehen möchte, alle meine Trainerlizenzen zu machen. Dort gibt mir Werder auch die Möglichkeit, diese durchzuführen und darüber bin ich auch sehr dankbar.
Jetzt bist du aktuell natürlich dann, auch wenn du nicht so regelmäßig zwischen den Pfosten stehst, VfB-Gegner und natürlich dann ja mittendrin auch noch in der Regionalliga Nord. Wie sehr schaffst du es noch, VfB-Spiele zu verfolgen? Guckst du dir mal was am Stream an oder bleibt es dann beim Ergebnis Torschützeninteresse? Oder bist du auch mal im Stadion?
Teils, teils. Also Stream, Stadion und auch nur die Ergebnisse. Also wenn die Zeit natürlich da ist, gehe ich mit meinem Sohn auch gerne ins Stadion, weil er mag einfach das Marschwegstadion, auch wenn viele das wahrscheinlich nicht verstehen, aber das ist trotzdem immer ein gewisses Flair und.
Ja, gut, auch vor allen Dingen in der Regionalliga Nord, wenn du für Regionalliga Nord-Verhältnisse das Marschwegstadion betrittst, dann glaube ich, kann man das schon verstehen.
Ist ne? das schon definitiv und auch die Fans sind ja immer mega im Marschwegstadion, deswegen kommen wir eigentlich gerne ins Stadion.
Jetzt finde ich interessant, dass das letztes Spiel von Fuad Kilic in der Hinrunde war das 0-3 gegen Werder Bremen 2. Und jetzt habt ihr vor wenigen Wochen zu Hause 2-1 gegen den VfB verloren, jetzt mit Dario Fossi als Trainer und einer anderen Form. Schwierige Frage, aber ich stelle sie dir trotzdem. Hast du so, was sind für dich die Unterschiede, die du so feststellst in der Mannschaft, wenn du sie jetzt und vor einem halben Jahr betrachtest?
Ja, man muss ganz klar sagen, dass Dario, glaube ich, die richtigen Kniffe gemacht hat. Er hat die Mannschaft stabilisiert. Ich glaube, sie sind derzeit, lass mich lügen, 12, 13 Spielen ungeschlagen.
13, ja.
Das ist schon nicht ohne. Aber schade ist, dass man trotzdem, wenn man auf die Tabelle guckt, alles noch sehr, sehr eng ist. Unten im Abstiegskampf.
Absolut.
Ich glaube, vom Platz 11 bis Platz 15, 16.
Ja, eigentlich sind nur die letzten beiden jetzt mit Todesfelde und Kiel 2, die ihr am Wochenende besiegt habt, die haben jetzt den Anschluss verloren, aber alles andere ist je nach Zahl der Absteiger noch absolut möglich. Ne?
Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, weil man auch nicht weiß, wer aus der dritten Liga absteigt. Deswegen muss man da, ich glaube, höllisch aufpassen, dass man so viele Punkte wie möglich ergattert, möchte ich fast sagen. Ja.
Hast du beim Hinspiel im Marschwegstadion, wie gesagt, ihr habt 3-0 gewonnen, danach folgte der Trainerwechsel, gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht, hier passt es nicht mehr?
Gute Frage.
Also zumindest die zweite Halbzeit aus meiner Erinnerung war so ungefähr, es stand 0-0 zur Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann, das darf man glaube ich schon sagen, sportlich ein Tiefpunkt, da ging fast nichts mehr. Ihr habt den VfB ja, messerscharf ausgekontert, würde ich sagen. Da waren viele schnelle Angriffe dabei und da wäre auch noch das ein oder andere Tor möglich gewesen.
Da muss ich sagen, wir haben aber auch echt viele schnelle Spieler vorne bei uns in den ersten Reihen. Das ist schon... Also das ist schon Wahnsinn, wenn die ins Laufen kommen, da ist das ganz schwer, den Angriff zu unterbrechen, deshalb.
Ist da einer, komm, die Zwischenfrage mache ich, ist da einer dabei bei der aktuellen Mannschaft, wo du von den schnellen Spielern redest, ich Nankishi, Opitz, dem du den Sprung zu den Profis zutraust?
An sich sind es alles gute Fußballer, alles gute Jungs und ich traue jedem den Schritt zu. Es geht nachher darum nur noch, wie doll will man das? In dem Profifußball. Was ist man bereit, da zu opfern? Manchmal ist es auch wie bei mir. Hast du das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, genau an dem richtigen Spiel deine Performance zu liefern? Das sind alles so Faktoren, die kann man nicht immer beeinflussen, aber man sollte bereit sein, wenn der Tag X kommt.
Ihr seid jetzt Vierter aktuell. Jetzt ist immer bei so einer Werder, nicht nur bei Werder, bei allen zweiten Mannschaften sind die Ziele immer etwas anders formuliert als bei ersten Mannschaften. Wann war es denn für euch eine gute Saison? Jetzt stelle ich mir, ich gehe mal die Vorbereitungen bei euch mit Werder 2 in den Sommer. Ihr werdet euch auch irgendwelche konkreten Ziele setzen, die vielleicht ein bisschen anders formuliert sind. Ich weiß es nicht. Nimm mich ein bisschen mit. Wie stellt man sich das vor?
Es ist eine Ausbildungsmannschaft. Ja. Ne? Da steht der Ausbildungsgedanke natürlich ja komplett im Vordergrund. Man muss einfach die Spieler, die zur Verfügung sind, die soll man auf die nächste Stufe bringen. Und ich glaube, dass wir jetzt so gut dastehen als Aufsteiger, spricht schon für sich, auch für die Arbeit vom Trainerteam. Und die Jungs sind immer hungrig. Wir wollen noch so viele Punkte holen wie möglich, weil man macht ja auch keinen Hehl daraus. Je mehr Punkte, desto mehr Punktprämie kann man bekommen. Und das ist natürlich auch selbst im Amateurfußball auch wichtig.
Ist die Regionalliga Nord für Werder 2 die passende Liga oder hat der Verein auch Ambitionen, nochmal dritte Liga zu spielen? Das ist ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schneewert, ne? Also ich finde, dritte Liga ist schon für zweite Mannschaften, das sieht man ja auch Jahr für Jahr, jetzt wieder Hannover 96 2, schaffen meist wenige, da lange drin zu bleiben. Das ist dann, weil du einfach diese Flaggschiffe, Dynamo Dresden, 1860 München, große Vereine, die richtig dann natürlich auch Geld reinbuttern, während dann die zweiten Mannschaften, wie du sagst, trotz Profitums irgendwo Ausbildungsvereine sind.
Das stimmt schon, aber ich kenne ja auch noch die Zeit mit Werder 2 in der dritten Liga und ich kann mich erinnern, es war auch immer etwas Besonderes und der Weg von der dritten Liga in die Bundesliga ist ja nicht mehr ganz, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, so weit weg wie der Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga. Deshalb glaube ich schon, dass in absehbarer Zukunft, glaube ich, die dritte Liga schon durchaus möglich wäre.
Anders gefragt, müssen wir Oldenburger damit rechnen, dass Werder 2 nächste Saison, in der es einen Direktaufsteiger gibt, auch angreifen möchte?
Das ist eine gute Frage. Da musst du nicht den Verantwortlichen fragen.
Ja. Ach, du weißt bestimmt was, aber du musst auch nicht alles erzählen. An dieser Stelle und das... passt gerade ganz gut, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf eine kleine Neuerung hinweisen. Und zwar könnt ihr uns künftig zu bestimmten Themen auch gerne mal eine Sprachnachricht schicken und die würden wir hier in den Folgen beim Podcast auch abspielen. Das heißt, wir stellen euch immer mal wieder eine konkrete Frage zum VfB, die ihr uns per WhatsApp, per Sprachnachricht beantworten könnt. Die Nummer ist 0175 69 37527. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt mitschreiben. Ich schicke euch die Nummer auch nochmal in den Shownotes, sodass ihr die nachlesen könnt. Und heute, passend dazu, würde ich euch einfach mal fragen, was ist für euch der größte Unterschied beim VfB Oldenburg im Vergleich zur Hinrunde? Also wo hat sich die Mannschaft am meisten gesteigert, entwickelt, verbessert? Ein Thema, was ihr schon häufig hier im Podcast gehört habt. Wenn ihr Bock habt, schickt uns eure Meinung an 0175 69 37527. Mili, wir wollen den Wechsel machen zu deiner Torwartschule, weil da müssen wir auch kurz drüber sprechen. Du hast MZ Goalkeeping zusammen mit Yannick Zurabian gegründet und das hat natürlich seinen Ursprung irgendwo hier in Oldenburg. Erzähl vielleicht ein bisschen, wie und wann die Idee entstanden ist.
Ja, der Ursprung der Idee liegt eigentlich bei Yannick. Mhm. Er hat die Idee davon gehabt, Mensch, es wäre doch mal cool, eine Torwartschule hier in Oldenburg zu gründen, weil er ja auch viel beim VfB, beim VfL und auch bei den ganzen anderen Amateurvereinen unterwegs ist und er einfach auch mitbekommen hat, dass das Torwarttraining im Amateurbereich, ja, das gibt's nicht.
Ja.
Und wir wollten es einfach ermöglichen, durch unsere Expertise, auch durch Zorros Erfahrung, durch meine Erfahrung, einfach jungen Torhüter und Torhüterinnen einfach die Möglichkeit eines Spezialtrainings zu ermöglichen. Und da sind wir dann ja durch die Vereine gegangen, haben angefragt, wie es aussieht, ob sie da Lust drauf haben, ob sie dem positiv gegenüberstehen. Da haben wir mit sehr vielen Vereinen in Oldenburg gesprochen, die diesem Ganzen sehr, sehr positiv gegenüberstanden und haben dann auch ja zwei, drei Vereine gefunden, wo das möglich ist. Natürlich alles durch Sponsoren finanziert. Das muss man vielleicht auch so ein bisschen nochmal hervorheben, dass wir versucht haben, den Vereinen das Torwarttraining erschwinglich zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir auch mitbekommen haben, dass in den Vereinen einfach wenig Geld für sowas übrig ist. Und wir das dann den Vereinen so angeboten haben, dass wir externe Sponsoren finden, die ihnen quasi das Torwarttraining bezahlen. Dass die Vereine eigentlich davon profitieren können. Viele Vereine haben oder einige Vereine wollten nicht, dass Fremde auf ihren Sportplatz kommen.
Ja, ah, okay.
Das haben wir auch mitbekommen. Aber wir waren
viele Vereine sind auch reichlich ausgebucht, sag ich mal so, Trainingsplätze.
Das ist es, genau. Aber wir waren da froh, dass wir die Möglichkeit bei zwei, drei Vereinen in Oldenburg hatten und waren natürlich auch sehr, sehr dankbar unseren Sponsoren, dass die überhaupt unser Projekt, das uns am Herzen lag, überhaupt ins Leben rufen konnten. Und ich weiß nicht, ob ich die auch nennen darf.
Du darfst ja alles. Wir sind ein Podcast, das ist ein bisschen lockerer.
Das ist ja auch natürlich auch durch den VfB, durch den Sponsorenpool beim VfB mit Kevin und Mario Voss, die uns da wirklich tatkräftig unterstützt hatten. Und sonst wäre das alles ja auch nicht möglich gewesen. Auch durch die Freunde von ihnen, auch Daniel Olling, auch aus dem Saterland, das waren alles Leute, die uns da tatkräftig unterstützt haben. Ohne die, ja, muss man ganz ehrlich sagen, hätten wir das nicht stemmen können.
Yannick Sorabion und du, ihr seid die Gründer. Johnny Peitzmeier ist inzwischen auch hin und wieder als Trainer mit dabei und Michael Richter, glaube ich, als Athletiktrainer, ne? Nicht Michael Richter, sondern Philipp Richter. Die ganzen Richters. Palle war letztens hier. Michael Richter ist natürlich ein Teil vom VfB. Ich kriege sie alle durcheinander. Aber nein, natürlich Philipp Richter. Was muss man denn überhaupt tun, um von euch trainiert zu werden? Also wie kommt man zu euch?
Ja, wir haben eine Homepage mit mzgoalkeeping.de. Da kann man eine Anfrage stellen und dann gucken wir, ob wir Kapazitäten frei haben, um diejenige oder diejenigen zu trainieren.
Genau. Wie sieht dann so ein Training aus? Also was ist euch wichtig, wenn ihr Torwarttalente trainiert? Worauf legt ihr einen Schwerpunkt?
In erster Linie muss das Training Spaß machen. Wir machen das immer altersgerecht und auch leistungsgerecht, damit die Kinder einfach den größten Benefit auch für ihre Entwicklung bekommen. Versuchen natürlich auch, sehen uns im Torwarttraining auch als Team. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass da keiner ein Einzelkämpfer ist, sondern dass wir immer im Team agieren, so wie ja Zorro und ich das als Torhüter vorgelebt haben, wollen wir das auch den Kindern übermitteln.
Alle Altersspannen dürfen sich theoretisch melden oder außer Jugend oder wie muss ich?
Von wie es immer auf den Spielen steht, von 6 bis 99.
Achso, es dürfen sich auch Erwachsene melden. Ja,
also ja genau.
Es geht jetzt nicht nur um Talenttraining. Okay.
Nein.
Dann habe ich das richtig verstanden.
Also wenn du mal ein Training möchtest, kannst du gerne eine Anfrage starten.
Du lachst. Ich spiele ja noch hin und wieder beim großen TuS Evers 3 mit. Und da musste ich schon das eine oder andere Mal ins Tor. Aber das wollen wir alle nicht sehen und ich brauche kein Training. Was macht denn für dich einen richtig guten Torwart aus? Das Torwartspiel hat sich ja so ein bisschen verändert. Früher war es, du musst den Ball festhalten. Inzwischen musst du schon auch mitspielen.
Das hast du sehr gut erklärt, ja. Für uns steht immer noch an erster Stelle, der Torwart muss versuchen, dass der Ball die Linie nicht überquert. Ich glaube, das ist sein Hauptaugenmerk. Das ist das Wichtigste. Aber wie du es gesagt hast, Beidfüßigkeit ist heutzutage ein sehr wichtiges Thema. Der Torwart ist halt der 11. Feldspieler im Spiel. Bei ihm starten die Angriffe, er springt den Ball ins Spiel. Deshalb schon auch sehr viel Wert auf das Spielerische.
Ja, also das heißt heute, muss ich nochmal, bin ja auch früher Fußballer gewesen, so richtig Passtraining etc. für Torwarte, sowas gab es jetzt früher nicht. das gehört heute mit dazu, ja? Kurzpässe, Langpässe, rechts, links, alles mit im Training, ja?
Genau, es hat sich ja auch geändert, dass es jetzt erlaubt ist, im 16er den eigenen Spieler anzuspielen. Das war ja vorher auch nicht. Also vorher musste man den Ball erst aus dem 16er spielen. Jetzt durch die Regeländerung, wann war das? 2020, glaube ich. Ach, ja. Da war ich noch in Dänemark, weil wir haben in Dänemark begonnen mit der Regel. Und da haben wir den Ball immer noch vom Fünfer den Verteidiger an den Kopf gelupft. Und dann konnten wir den Ball ja in die Hand nehmen. Und dann haben sie die Regel ja nochmal verschärft.
Ernsthaft? Das habt ihr gemacht?
Das haben wir gemacht.
Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ja. War dir schon relativ früh klar, dass du auch einfach Bock hast, Talente im Torwartbereich zu fördern? Oder ist das so in den letzten Jahren deiner Profikarriere entstanden?
Das ist eigentlich so in den letzten Jahren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch durch die Fußballschule vom VfB so ein bisschen entstanden, weil ich da dann auch ab und zu mit hingegangen bin. Sebastian hatte mich da öfter dann auch gefragt, ob ich einfach mal dazukommen kann, und habe dann da auch schon immer so ein bisschen, ich glaube so 2-3 Mal Torwarttraining gegeben, und das hat mir einfach auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben einfach auch gesehen, dass die Nachfrage an Torwarttraining, die ist immens, und deshalb auch die Entstehung der Torwartschule, weil wir einfach gesehen haben, dass da auch ein großer Markt für ist. Aber ich sehe mich schon auch in naher Zukunft eher im Torwarttrainerbereich. Ja.
Ihr seid nicht nur in Oldenburg, sondern ihr würdet auch rauskommen ins Oldenburger Land oder in die Umgebung. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, auf unserer Homepage steht die Torwartschule. Ach komm,
Miele, wir sind hier im Podcast. Nenn einmal eure Homepage, wenn du sie ja schon zweimal ansprichst.
Da steht die Torwartschule im Nordwesten. Deswegen, also wir sind ja sehr breit gefächert.
Okay, MZ Goalkeeping nochmal zum Abschluss, weil wir jetzt in Richtung Ende dieser Folge kommen. Bevor wir nämlich zum Ende dieser Folge kommen, möchte ich euch noch kurz auf einen weiteren Podcast der MWZ aufmerksam machen. Wenn ihr auf der Suche nach einer verlässlichen Informationsquelle seid, um euch über aktuelle Geschehnisse in eurer Region auf dem Laufenden zu halten, dann könnte der Nachrichten-Podcast genau das Richtige für euch sein. Täglich versorgt euch der Podcast mit den neuesten Entwicklungen und interessanten Geschichten aus der Region. Den Nachrichten-Podcast könnt ihr ganz einfach anhören auf NWZ Online oder eurer bevorzugten Streaming-Plattform. Miele, zum Abschluss habe ich noch 3 schnelle Fragen aus deiner Karriere. Was war dein schönster Moment als Profi?
Das erste Bundesligaspiel und das erste Spiel im Weserstadion in der Euroleague.
Das erste Spiel im Weserstadion war in der Euroleague gegen?
National Funchal.
Ach so, das war das Spiel 3 Tage vorher.
Genau.
Dem Bundesligaspiel gegen Köln, ja. Gab es einen Stürmer, gegen den du besonders ungern gespielt hast? Sei es im Training oder halt in einem Spiel?
Ich habe immer ungern im Training, wenn Hugo Almeida vorne im Sturm war, stand ich ungern im Tor, weil er immer sehr, sehr, sehr hart schießen und köpfen konnte.
Welcher Teamkollege hatte die seltsamste Trainingsroutine oder den schlimmsten Musikgeschmack?
Die schlimmste Trainingsroutine, da muss ich vielleicht von Kevin De Bruyne sprechen.
Ah, okay.
Mit dem ich bei Werder Bremen zusammengespielt habe. Ja. Er war damals auch atemberaubender Fußballer, aber im Training, muss ich sagen, war sehr, würde man sagen, sehr, sehr, sehr läppsch. Also hat das nicht so für voll genommen, aber 15:30 am Samstag war er voll da.
Ja,
das spannend. Das ist halt der Unterschied.
Damals in ganz jungen Jahren für ein Jahr von Chelsea, ne, an Werder ausgeliehen und hat hier, glaube ich, auch eine Riesensaison gespielt. Gab es noch jemanden mit dem schlimmsten Musikgeschmack? Fällt dir da jemand ein?
Schlimmsten Musikgeschmack ein. Da war alles breit gefächert. Beim VfB viel Malle Musik, viel Schlager. Alles gut.
Bester Mitspieler?
Bester Mitspieler. Da kann ich jetzt gar keinen so richtig hervorheben, weil ich echt mit vielen guten Spielern zusammengespielt habe. Boah. Diego war natürlich stark. Ja, Niklas Füllkrug natürlich auch. Den Weg, den er jetzt genommen hat, auch atemberaubend.
Das musst du als Kumpel sagen, komm.
Das musst du lassen. Sonst wird er sauer. Nein. Ja, ganz sind zu viele, kann ich jetzt wirklich keinen so richtig
erfreuen. Ja, aber das spannt doch ganz gut den Bogen zum Anfang, dass er vor kurzem das Abschiedsspiel mit Diego gewesen war. Wahrscheinlich auch nochmal auch für dich. Also natürlich hast du schon etliche Male da im Weserstadion gespielt, aber mit diesen Spielern, mit diesen Größen auf dem Platz zu stehen, in der Kabine zu sein, ja, auch vor allen Dingen auch den internationalen Jungs aus Brasilien, das war wahrscheinlich nochmal ein Riesenerlebnis, ne?
Ja, definitiv. Für mich war es ja auch, glaube ich, nach 12 Jahren oder 11 Jahren, nach 12 Jahren wieder einmal im Weserstadion zu stehen, war schon ein komisches Gefühl, aber auch ein sehr schönes und auf jeden Fall mit Cafu auf einem Platz zu stehen oder mit Diego nochmal, das war schon sehr stark.
Ja, das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Ja, liebe VfB-Hörer und Hörer, ein bisschen weniger VfB in dieser Folge, als ihr es gewohnt seid, aber ich glaube, wir alle haben Sebastian Mielitz ja hier mindestens mal als tollen Menschen in Oldenburg kennengelernt. Wir haben gute Erinnerungen und wir sind froh, oder ich bin froh, dass du heute hier zu Gast warst, Miele. Das hat mich sehr gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann kommt Henning in gewohnter Manier und wir sprechen wieder intensiver über das Tagesgeschehen. Miele, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei allem, was du machst, und man sieht sich bestimmt.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ciao.
Tschüss.